The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 28. Oktober.
Mich treibt wirklich um, dass es eine immer größer werdende Zahl offensichtlich auch von früheren CDU-Wählern gibt, die der Meinung sind, dass sie in einer nationalistischen rechten Partei besser aufgehoben sind als bei uns. Da werde ich nicht um mich um alle bemühen, manche sind unverbesserlich, aber ein beachtlicher Teil müsste eigentlich zurückzugewinnen sein.
So Friedrich Merz im November 2018, als er sich erstmals um den CDU-Parteivorsitz bewarb. Und damals sagte er über die AfD auch:
Aber halbieren kann man sie.
7 Jahre ist das her, doch dieser Satz verfolgt Merz wie ein Tag- und Nachtschatten. Ein Satz, der zur Buchstabennudeleinlage in der Verantwortungsverweigerungsbrühe von SPD und Grünen geworden ist, wenn es um die Frage geht, warum ist die AfD so stark und warum gelingt es den Parteien nicht, ihr beizukommen? Die Antwort von links: Es sei doch Merz gewesen, der angekündigt habe, die Rechtspopulisten zu halbieren. Sprich, es liegt also an ihm, wenn das nicht gelungen ist. Noch immer tun SPD und Grüne so, als sei die AfD vornehmlich das Problem der CDU, weil sie Konservatismus und Rechtspopulismus in einen Suppentopf werfen. Die Wirklichkeit aber, sie ist eine andere. Nicht nur die CDU verliert Wähler an die selbsternannte Alternative, sondern auch die SPD. Bei der Bundestagswahl in diesem Jahr waren es 720.000. Bei der Bundestagswahl zuvor noch 160.000. Sozialdemokraten hört die Signale, doch stattdessen zeigen die Genossen mit dem Finger lieber auf Merz. Wie jetzt in der Stadtbilddebatte. Da sagt der Vizekanzler Lars Klingbeil:
Ich möchte in einem Land leben, bei dem nicht das Aussehen darüber entscheidet, ob man ins Stadtbild passt oder nicht.
Da nimmt die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion an einer Demonstration gegen die Stadtbildaussagen des Kanzlers teil. Und da entwerfen SPD-Bundestagsabgeordnete einen 8-Punkte-Plan für ein soziales, sicheres und solidarisches Stadtbild. Und darin heißt es: Schwierigkeiten im Stadtbild haben vielfältige Ursachen. Soziale Missstände, Wohnungsnot, Verwahrlosung öffentlicher Räume, fehlende soziale Infrastruktur und unzureichende Prävention. Und wer die Debatte auf Asyl, Flucht und Migration verenge, der verhindere Lösungen. Wer dem Koalitionspartner das unterstellt, allerdings auch. Dabei hat die SPD in der Asyl- und Migrationspolitik ihren Kurs längst geändert. Sie trägt die Grenzkontrollen inklusive Zurückweisungen von Asylsuchenden ebenso mit wie die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte. Positionen, die sie noch Anfang des Jahres als rechtspopulistisch bekämpft hat. Irreguläre Migration beenden, Rückführungen derjenigen, die kein Bleiberecht haben, das aber ist die reale, gemeinsame schwarz-rote Politik. Teile der SPD allerdings, und da wissen sie die Grünen an ihrer Seite, fallen in der Stadtbilddebatte nun in alte Reflexe zurück. Merz und die CDU werden bewusst missverstanden, in AfD-Nähe gerückt. Und das ist neben Merz wollte doch die AfD halbieren, die andere Zutat für die Verantwortungsverweigerungsbrühe. Nämlich der Vorwurf, Merz bediene sich der Rhetorik der Rechtspopulisten und mache sie dadurch salonfähig. Bleibt also die Frage nach dem Rezept der Sozialdemokraten gegen die AfD. Nun, während die CDU die Alternativen inhaltlich bekämpfen will, hat die SPD auf ihrem Bundesparteitag für ein AfD-Verbotsverfahren gestimmt. Politisch eine ziemlich dünne Suppe. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär von der CSU spricht mit mir über die Innovationsflaute in Deutschland und den angemahnten Sparkurs des SPD-Finanzministers, der auch für alle Ministerien gelten soll.
Aber es ist halt die Frage, jeder kann sparen, ja. Aber ob das so klug ist, wenn bei Forschung und bei Wissenschaft gespart wird, da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter.
Börsenreporterin Anne Schwedt hat Neuigkeiten vom Chip-Giganten Qualcomm, eine deutsche Musikikone feiert Geburtstag und wir widmen uns einem Phänomen, das für Ordnung in der Welt sorgt und doch so selten beachtet wird, dem Zaun. Die Sonne ist ein großes Vorbild für Dorothee Bär von der CSU. Denn dort passiert das, was die neue Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt auf der Erde auch gerne hätte. Die Kernfusion. Dieses Verschmelzen von Atomkernen und der daraus folgenden Freisetzung gewaltiger Energien in Form von Licht und Wärme klappt in der Sonne als Naturphänomen ganz wunderbar. Das Ganze in einem Kraftwerk auf der Erde, am besten hier in Deutschland, künstlich zu erzeugen und damit alle Energieprobleme zu lösen, das ist Gegenstand kühner Forschung mit offenem Ausgang. Kernfusion ist eine der 6 Schlüsseltechnologien, die das Ministerium von Dorothee Bär zum Schwerpunkt machen will. Andere sind Biotechnologie und natürlich auch KI. Morgen startet offiziell das Programm, das diese Schlüsseltechnologien der Zukunft fördern und nach vorne bringen soll. Die Hightech Agenda Deutschland. Die Eröffnungsrede zum Auftakt in Berlin hält morgen der Kanzler. Vorher redet noch die Ministerin. Jetzt im Podcast. Herzlich willkommen, Frau Ministerin.
Hallo, liebe Frau Rosenfeld.
Frau Bär, im jüngst veröffentlichten Global Innovation Index ist Deutschland erstmals seit Jahren aus den Top 10 gefallen. Wie erklären Sie sich diesen Rückschritt?
Jetzt könnte es mir leicht machen und könnte sagen, naja, das Ranking ist in den letzten 4 Jahren ampelschlechter geworden. Das möchte ich aber gar nicht, sondern ich glaube, dass es so eine Mischung ist aus einer Tatsache, dass wir vielleicht auch in den letzten Jahren uns zu sehr auf dem Bestand ausgeruht haben. Und was natürlich auch noch mal eine Rolle spielt, ich will jetzt gar nicht alles auf so eine gesellschaftliche Stimmung lenken, aber es spielt schon auch eine Rolle, dass es in Anführungszeichen dank extremistischer Kräfte auch so eine Innovationsmüdigkeit, auch kein Glauben an Forschung oder an Wissenschaft. Und das spielt schon auch nochmal eine Rolle, dass wir nicht mehr sagen, oh ja, da kommt was Neues, toll, ich möchte dabei sein. Wie kann ich am besten an den Neuerungen, wie jetzt zum Beispiel bei der künstlichen Intelligenz, partizipieren, sondern um Gottes Willen killt KI meinen Arbeitsplatz. Das ist so eher so eine deutsche Einstellung.
Sie haben gerade gesagt, das liege auch an extremistischen Kräften. Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass wir natürlich auch im Bundestag jetzt eine Fraktion haben oder insgesamt in Deutschland auch eine Partei haben, die eher auf der Seite der Wissenschaftsleugner zu finden ist. Die Tendenzen sind natürlich da, auch wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage zu stellen. Wir haben es bei Corona gemerkt, wir haben es beim Corona-Leugnen gemerkt, wir haben es bei Impfen gemerkt. Das wird natürlich auch ganz gezielt und bewusst von solchen Kräften missbraucht und gestreut.
Jetzt hat der Bundeskanzler angekündigt, Deutschland soll das erste Land sein, dem der Bau eines funktionsfähigen Fusionsreaktors gelingt. Und dafür stellt die Bundesregierung 2,4 Milliarden Euro bereit. Fachleute halten das für ein starkes Signal, zugleich aber für deutlich zu wenig, um im internationalen Wettbewerb mitzuhalten.
Das ist schön, weil ich bekomme beides. Die einen sagen, Fusion ist der totale Schmarri und die anderen sagen, es ist zu wenig. Also vielleicht liegt die Wahrheit ja dann irgendwo in die Mitte.
Also bei 2,4 Milliarden.
Genau. Und ich glaube schon, dass auch die Haushälter bei uns, wenn wir gerade auch merken bei der Hightech-Agenda oder bei anderen Programmen, dass sie erfolgreich sind, dass es sicherlich möglich ist, dann auch nochmal neue Gelder zu akquirieren. Und bei anderen Dingen müssen wir uns halt dann auch mal vielleicht von manchen Maßnahmen verabschieden. Also ich bin kein Fan von diesem Ausdruck too big to fail. Man muss vielleicht irgendwann auch mal sagen, nee, hat nichts gebracht und wir verabschieden uns auch mal von einer Struktur.
Zum Beispiel?
Das weiß ich ja noch nicht. Wir haben jetzt gesagt, wir lassen mal die 6 Schlüsseltechnologien parallel nebeneinander laufen oder bei der Fusion kann ich es ganz konkret machen. Wir wissen heute noch nicht, ob jetzt Magnetfusion oder Laserfusion das Zukunftsszenario sein wird. Es ist vielleicht nicht 1:1 vergleichbar, aber ich kann mich als Kind gut daran erinnern, dass auch parallel mal eine Zeit lang Video 2000 und VHS-Kassetten nebeneinander, dass es die gab. Und dann hat sich irgendwann VHS durchgesetzt und Video 2000 war technisch zwar besser, ist aber dann verschwunden. Kann man nicht eins zu eins vergleichen, ich weiß. Aber ich sag nur, man muss jetzt mal dem Ganzen eine Chance geben. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass uns gerade die Energieversorgung vor so riesige Herausforderungen stellt. Und natürlich kann da die Schlüsseltechnologie Fusion helfen. Und ich bin auch froh, dass wir nicht gesagt haben, im Koalitionsvertrag, Deutschland möchte ein bisschen bei der Fusion mitspielen, sondern dass im Koalitionsvertrag ganz klar steht, das erste Fusionskraftwerk der Welt soll in Deutschland stehen, weil wir haben uns schon, das ist vielleicht auch nochmal die Antwort auf Ihre allererste Frage, nämlich warum sind wir bei der Innovation nach unten gerutscht? Ja, weil wir unsere Ambitionen nach unten geschraubt haben. Und wenn man nach dem Motto lebt, Mittelmaß liebt Mittelmaß, ja, dann wird's halt nichts. Es ist eine Investition der Energieversorgung in die Zukunft. Und die größte Kritik, die ich höre, ist, naja, das wird aber vor 20, 30 oder vor den 30er Jahren nichts werden. Nur wenn ich jetzt den Grundstein nicht lege, dann wird es auch in den 30er Jahren in Deutschland nichts werden.
In den USA und Großbritannien fließen inzwischen Milliarden an privaten und öffentlichen Kapital in Fusions-Startups. Warum gelingt es hier uns in Deutschland nicht, einen vergleichbaren Schulterschluss zwischen Staat, Wissenschaft und vor allem aber auch privatem Kapital herzustellen?
Der Bundeskanzler hat es ja jetzt auch schon mit mehreren Veranstaltungen auch im Bundeskanzleramt nochmal auch deutlich bei sich auf die Agenda gehoben, dass er schon die Big Player einlädt und sagt, so hier, wir müssen auch nochmal in den Standort Deutschland investieren. Also da ist sicherlich noch mehr zu holen. Wir müssen da wesentlich stärker auch noch auf Public-Private Partnerships setzen. Da haben Sie recht, das ist sicherlich nochmal ein Hebel, der wesentlich stärker genutzt werden muss.
Was können Sie tun, um privates Kapital in solche Projekte reinzubringen?
Kapitalgeber geben dann Geld, wenn sie merken, dass der Staat auch an etwas glaubt. Und wenn sie eben mit jedem staatlichen Euro auch wieder privates Geld ganz anders hebeln können, weil man sagt, naja, der Staat wird sich schon was dabei denken, in solche Schlüsseltechnologien zu investieren. Das überzeugt dann schon Kapitalgeber auch zu sagen, wenn der Staat sagt, es ist richtig, wenn wir gerade mit unseren Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten, da merkt man schon eine Bereitschaft, da wesentlich stärker reinzugehen.
Wenn wir über das liebe Geld reden, für den Haushalt 2027 hat der Finanzminister ja sehr deutlich gemacht, dass alle Ministerien sparen müssen und selbst sagen sollen, wo sie denn sparen wollen. Haben Sie schon eine Idee, auf was Sie verzichten werden in Ihrem Haus?
Also natürlich kann man alle Programme nochmal auf den Prüfstand stellen, aber ich sage auch ganz offen, dass mein Haus eines der wenigen Häuser ist, was fast ausschließlich investive Maßnahmen hat. Also man muss schon auch nochmal auf die konsumtive Ausgabenseite schauen. Da habe ich nicht viel. Ich würde mal sagen, außer dem BAföG ist da nicht viel da. Der Rest ist alles investives Geld. Und es wäre auch für einen Staat ziemlich unklug, an Investitionen zu sparen, die ja dann auch wieder dazu beitragen, dass ins Steuersäckel mehr Geld kommt. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, es gibt überall Programme, an denen gespart werden kann. Wir wollen natürlich auch durch andere Vergaberichtlinien, durch einen Bürokratieabbau. Ich habe erst die Woche entschieden, dass wir auch eine Stabsstelle zur Entbürokratisierung bei mir im Haus einrichten, wo alle Abteilungen verpflichtet sind, sich auch dran zu beteiligen, um da auch den Carsten Wildberger zu unterstützen, top-down in den Häusern, dass da was vorangeht. Aber es ist halt die Frage, jeder kann sparen, ja. Aber ob das so klug ist, wenn bei Forschung und bei Wissenschaft gespart wird, da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter.
Das heißt, Sie werden sich da wehren. Jetzt sagten Sie gerade, die einzigen konsumtiven großen Ausgaben, die Sie in Ihrem Haus haben, ist das BAföG. Würden Sie dann ans BAföG rangehen?
Beim BAföG steht ja ganz klar im Koalitionsvertrag, dass wir eine große BAföG-Novelle machen. Und es soll ja eher in die Richtung gehen, dass auch die Fördersätze erhöht werden und die Wohnkostenpauschale erhöht wird. Also da wird sicherlich der Koalitionspartner, aber auch unsere eigene Arbeitsgruppe den Weg nicht mitgehen. Deswegen sage ich ja, das wäre das Einzige. Und da ist die gesellschaftliche Bereitschaft in gar keiner Weise da, sondern man kann es ja dann sogar oder könnte ja theoretisch sagen, eigentlich ist es auch eine Investition in die Zukunft. Wenn mehr junge Menschen studieren, dann hilft es ja auch insgesamt wieder der Volkswirtschaft.
Also nehme ich mit, in Ihrem Haus gibt es eigentlich gar kein Einsparpotenzial.
Eigentlich nicht, nee, das ist eine gute Zusammenfassung.
Frau Behr, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Dankeschön, Frau Rosenfeld.
Führung fängt nicht mit dem passenden Anzug und PowerPoint-Folien an. Führung fängt innen an, im Nervensystem der Führungskraft. Das sagt Achim Feige. Er ist Transformationscoach und weiß, wie moderne Chefs ihr Inneres harmonisieren können, um nach außen zu wirken.
Der wahre Boss im Hause ist immer das Nervensystem. Das heißt, wenn ich gestresst bin, das weiß jeder, kämpft man ums Überleben, man versucht sich durchzusetzen, man ist nicht in Verbindung. Also die erste Herausforderung ist, sich zu beruhigen, zum Beispiel mit Atemtechniken, sich zu entspannen, dann sieht man mehr und eben Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu sagen, okay, wer bin ich, wer will ich sein, da sich Zeit zu nehmen. Also wir sind 16 Stunden jeden Tag wach. Wenn ich mir davon eine halbe Stunde nehme, um meinen Tag zu planen, um zu reflektieren, um dankbar zu sein, dann fange ich an, wieder Kontrolle über mein Leben und über meine Führungskraft zu entwickeln.
Sie können bei Achim Feige nächste Woche Dienstag und Mittwoch auf der Pioneer One all das lernen, beim Pioneer Bootcamp Peak Performances. Das Ganze basiert auf Erkenntnissen aus der Neurobiologie und aus dem Spitzensport. Es hilft Ihnen, Spitzenleistungen abzurufen, ohne auszubrennen. Doppelte Power bei halbem Stress. Alle Infos und die letzten Tickets, die finden Sie als Link in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Dazu schalten wir nach New York zu Anne Schwedt an die Wall Street. Also einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, gestern an der Wall Street war Qualcomm das große Thema. Und zwar ist der Konzern jetzt mit neuen KI-Chips offiziell ins Rennen um Datenzentren eingestiegen. Qualcomm ist ja bislang vor allem bekannt für Prozessortechnik in Smartphones und hat jetzt erstmals Hochleistungschips für künstliche Intelligenz vorgestellt. Warum das so spannend ist? Diese Chips konkurrieren jetzt direkt mit den Lösungen von Nvidia und AMD. Das Besondere ist auch, die neuen Chips kommen ab 2026 und 2027 auf den Markt und sind speziell für rechenstarke KI-Anwendungen und Server-Racks in den großen Rechenzentren konzipiert. Die Anleger hier an der Wall Street waren komplett aus dem Häuschen über diese Nachricht. Die Aktie von Qualcomm sprang nach der Ankündigung um mehr als 11% nach oben. Viele Anleger hoffen jetzt nämlich auf ein echtes Gegengewicht zu Nvidia, was ja bisher mit einem über 90%igen Marktanteil das KI-Geschäft komplett dominiert hat. Branchengrößen wie Google, Amazon, Microsoft und OpenAI suchen ja auch schon nach alternativen Chip-Lieferanten für ihre weltweiten KI-Programme. Und Qualcomm setzt jetzt vor allem auf Chips mit niedrigem Stromverbrauch, guter Skalierbarkeit und viel Speicher. Also super spannend. Für die Branche ist das der Einstieg in eine neue Runde des KI-Wettrenns. Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur stehen ja bevor. Und das dürfte die Dominanz von Nvidia und AMD erstmals wirklich herausfordern. Für Qualcomm ist der Schritt ein technischer und wirtschaftlicher Meilenstein. Entsprechend begeistert auch die Börse, Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass eine neue deutsche Welle-Ikone, die selbst lieber im Hintergrund blieb, andere aber groß machte, Background-Sängerin in diesem deutschen Hit war. Und falls Sie jetzt noch rätseln, die Stimme gehört natürlich Annette Humpe. Der Sound der 80er, die neue deutsche Welle und vieles, was danach noch kam, ohne sie unvorstellbar. Und heute feiert die Musikproduzentin und Sängerin ihren 75. Geburtstag. In der männerdominierten Musikszene war Annette Humpe eine Ausnahme. Sie ist die Frau hinter großen Hits. Sie erfand den Sound der Prinzen und machte Rio Reiser zum König von Deutschland. Aber auch auf der Bühne hat Annette Humpe Spuren hinterlassen. Mit knallroten Lippen, schwarz-weißer Schiebermütze, verruchtem Blick und rotziger Stimme war sie Frontsängerin der West-Berliner Band Ideal und bellte diesen Hit ins Mikro, der bis heute den Geist des deutschen Punk mitträgt. Bis deine blauen Augen machen mich so sentimental. So blaue Augen, was ich dann so fühle, ist nicht mehr normal. einer der wenigen Momente, in denen sie selbst unübersehbar im Scheinwerferlicht stand. Danach machte sie wieder Platz für andere. Aber ihr Sound, der blieb. Im Interview sagte sie einmal: "Ich fühle mich nicht so wichtig." Und vielleicht ist genau das ihr Geheimnis, mit dem sie die deutsche Popmusik bis heute prägt. Wir gratulieren Annette Humpe zum Geburtstag. Eine leise Stimme hinter vielen lauten Hits.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass der Maschendrahtzaun der Welt scheinbar nicht gereicht hat und es noch eine spitze Alternative brauchte. In diesen Tagen vor über 150 Jahren wickelte ein Farmer aus Missouri zwei Drähte umeinander und meldete sein Patent an für den Stacheldrahtzaun. Es scheint nicht besonders bahnbrechend. Zwei verdrillte Drähte, ein paar Spitzen und fertig. Aber genau diese Idee machte Joseph Glidden zum Millionär. Sein Zaun war billig, flexibel, stabil und der Clou, er dehnte sich bei Hitze nicht aus. Außerdem hat der Stacheldrahtzaun einen, vor allem bei den Deutschen, besonders beliebten Zaun abgelöst. Den
Maschendrahtzaun.
Maschendrahtzaun in the morning.
Maschendrahtzaun
late at night. Maschendrahtzaun in the evening.
In Amerika war der neue Draht perfekt für die Prärie. Etwas musste her, um die aufgebrachten Rinder auf offener Weide im Zaum zu halten. Doch was als praktische Lösung begann, wurde schnell zum Symbol. Für Besitz, für Kontrolle und Grenzen. Erst wurden Kühe eingezäunt und dann das ganze Land. Auch mancher Krieg wäre wohl ohne den Stacheldraht anders verlaufen. Und weil die Geschichte des Stacheldrahtzauns eben nicht die sympathischste ist, hat man sich in Australien wohl gedacht, let's go back to the roots, zum Maschendrahtzaun. Diesmal um Dingos, australische Wildhunde, vor Schafen fernzuhalten. Der Dingozaun zieht sich über 5600 Kilometer quer durchs Land. Von der Südküste bis zur Ostküste und ist damit der längste ununterbrochene Zaun der Welt. Die Dingos, das sind vor Jahrtausenden verwilderte Haushunde. Heute sind sie Raubtiere, aber damals waren sie just a dog.
I'm just a dog. But you don't know my mother was a dingo. And you don't know I like to howl at the moon.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Well, a dingo is a dog, and a dog is a dingo. The lingo is a, and a is the lingo, just a dog. Running through the burrs in the Mitchell. Running high on the silver of the night.